SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 25. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Alle haben in diesem Roman bisher gesprochen. Hüseyin und seine Kinder Ümit und Peri und Sevda und Hakan. Nur seine Frau noch nicht, Emine. Jetzt ist sie an der Reihe. Alle außer Sevda und ihr sind nach der Beerdigung von Hüseyin ans Meer nach Antalya gefahren. Es gibt einen großen Schmerz in Emine, über den sie mit niemandem reden kann. Er macht sich an Sevda fest, deren Geburt für Emine furchtbar war. Die erste Geburt, die Emine hatte, war ein Kinderspiel gewesen und das Baby, ihr erstes, von dem sie nie spricht, ihr großes Glück. Sevda dagegen schrie als Baby ununterbrochen. Es liest Sesede Tersian.
Das Schreien, dieses herzzerreißende, schrille, alarmierende, einfach nicht enden wollende Schreien. Es trieb dich an den Rand des Wahnsinns. Etwas in dir kochte über. Keine Wut, nein, bittere Verzweiflung. Du schlucktest sie runter, behieltest sie für dich, damit Sevda sie nicht abbekam. Damit du sie nicht in einem schwachen Moment einfach auf den Steinboden fallen liest oder gegen die Wand warfst oder unter einem Kissen erdrücktest oder in den verschneiten Wald hinaustrugst und dort einfach liegen liest. Um all diese Dinge nicht zu tun, Emine, die dir durch den Kopf spukten, wenn das Schreien nach einer kurzen Pause wieder besonders heftig einsetzte, fingst du an, dir einzelne Haarsträhnen aus dem Kopf zu reißen. Gleich beim ersten Mal war das grausame Brennen auf deiner Kopfhaut so betäubend, dass du von da an immer weitermachtest. Jede Nacht eine Strähne, in manchen Nächten sogar zwei, bis du eines Abends den entsetzten Ausdruck auf Husseins Gesicht sahst, als du dein Kopftuch abnahmst. Nein, du konntest nicht mit ihm schlafen. Erst wegen der Verletzungen an deinem Unterleib und später wegen denen in deinem Kopf. Trotzdem wolltest du deinem Mann gefallen, so wie jede Frau ihrem Mann gefallen will. Egal, ob sie ihn liebt oder nicht und ob sie ihn überhaupt will, ganz egal. Denn viel schlimmer, als den eigenen Mann nicht mehr zu begehren, ist das Wissen, dass er einen nicht mehr begehrt. Bis in die Morgenstunden, schrie Sevda immer weiter. Sie hatte erst am vierten Tag angefangen, an deiner Brust zu saugen. Und auch von da an tat sie es immer nur für wenige Minuten. Du meintest, dass irgendetwas mit diesem Kind nicht stimmte. Deine Schwiegermutter war sich sicher, dass es an dir lag. Sie kochte dir jeden Tag buttrige Erişte und buttrigen Bulgur, brachte dir warme Helver und warme Kuhmilch ans Bett, damit deine Brust mehr Milch hervorbrachte. Doch nichts half. Sevda bekam einfach nicht genug. Schließlich fandet ihr eine andere junge Mutter aus dem Dorf, deren Brüste genug Milch gaben, und Sevda akzeptierte diese andere Frau sofort. Und du, Emine, musstest mehrmals täglich an allen Häusern entlang zu ihr gehen und ihr Sevda zum Stillen vorbeibringen. Es wurde etwas weniger, das Schreien. Und du verstandst langsam, worauf es ankam, wenn man ein schreiendes Baby in den Schlaf wiegen wollte. Du sahst Sevda nicht mehr in die Augen. Auf keinen Fall, denn du lerntest, dass es deine Aufmerksamkeit war, die das Kind wachhielt. Selbst wenn Sevda ihre winzige Hand auf deine legte, zart wie eine Feder, du bliebtest stur, Emine, und stupstest die kleine Hand von dir weg. Und dein Körper wippte weiter, stets im selben Rhythmus. Denn wenn du den Rhythmus unterbrechen und Sevda liebkosen würdest, wenn du ihr in die Augen sehen würdest, wenn du ihre Berührung erwidern würdest, dann wäre alles aus und die ganze Arbeit umsonst und das Kind würde nie schlafen. Also wippdest du immer weiter, Emine, auch wenn es Stunde um Stunde dauerte. Auch wenn dein Wippen immer bebender wurde, auch wenn dein Wiegen fast einem Schütteln glich, irgendwann, der Rhythmus war gleich, den Rhythmus durftest du nicht verlassen bis zum bitteren Ende. Kein Blick und keine Liebkosung, bloß nicht verhätscheln, denn es sollte schlafen. Es sollte einfach nur lernen, dass es endlich schlafen sollte. Trotz deiner Wunden begannst du schon bald wieder Hausarbeiten zu erledigen. Du warst viel langsamer als früher, konntest nichts Schweres tragen, doch du machtest in deinem eigenen Tempo immer weiter, um Sevda ihrer Großmutter überlassen zu können. Deine Schwiegermutter wickelte das Kind in eine Decke, schnürte das Bündel mit einem Stoffband zu und schaukelte es liebevoll im Arm oder in der Holzwiege. Manchmal gabst du vor, du würdest nach den Kühen schauen, um eine halbe Stunde wegbleiben zu können. Deine Schwiegermutter nickte wissend. Du hast dann ein Tuch über das Heu im Stall gebreitet und ein paar Minuten von dem Schlaf aufgeholt, den du in den Nächten nicht bekamst. Du wendest dein Gesicht nach rechts. Friede sei mit euch und Allahs Gnade. Du wendest dein Gesicht nach links. Friede sei mit euch und Allahs Gnade. Du stützt die Hände an der Sajada ab, um aufzustehen. Doch deinen Handgelenken fehlt die nötige Kraft. Du bleibst sitzen, Emine. Dein Blick wandert durch das dunkle Schlafzimmer, in das nur etwas Licht aus dem Flur fällt. Du betrachtest das Bett, in dem Hussein nie geschlafen hat. Den Spiegel, in dem er sich vielleicht nur ein einziges Mal ansehen konnte, als er ihn dort aufhängte. Du hast den Spiegel mit einem Kopftuch abgehängt, damit er dich nicht beim Beten stört. Die Hitze in der Stadt brütet weiter. Sie hat sich mit der Dunkelheit nicht beruhigt. Du spürst Schweißperlen an deiner Schläfe, doch deine Füße sind kalt, wie immer. Du willst dir gerade den Rock deines Nachtkleids über die nackten Füße legen, da erstarrst du. Es ist, als stünde jemand hinter dir, als beobachtete jemand dich. Es ist nicht Sevda, denn du hörst Sevdas Schritte auf dem knarzenden Dielenboden drüben im Wohnzimmer. Es ist nicht Sevda, also kann niemand hinter dir stehen. Und doch ist da dieses Gefühl. Es begleitet dich, seit du die Wohnung zum ersten Mal betreten hast. Dieses Gefühl, als würde dir jemand folgen. Als bräuchtest du dich nur schnell genug umzudrehen, um ihn oder sie zu sehen. Aber du willst nichts sehen. Am Abend deiner Ankunft noch machte es dir keine Angst. Denn gestern Abend war es nur eines von 100 Gefühlen, die alle gleichzeitig an dir zerrten, dich überwältigten, sodass du nichts anderes tun konntest, als mit beiden Händen auf irgendeinem Taschentuch herumzudrücken und deinen Oberkörper hin und her zu schaukeln, als läge wieder ein Säugling in deinen Armen. Selbst Aisches Anwesenheit konntest du nur zur Kenntnis nehmen. Empörtest dich nicht einmal über die Dreistigkeit deiner Schwägerin, ausgerechnet jetzt aufzutauchen. 30 Jahre später, 30 Jahre, nachdem sie einen großen Keil zwischen dich und Hussein getrieben hatte, ausgerechnet jetzt, da Hussein für immer fort und der Kampf um dein friedliches Leben mit ihm endgültig zerstört war. Denn ja, Emine, du hattest zuletzt immer noch so etwas wie Hoffnung gehabt, dass sich alles zum Guten wenden würde mit eurem gemeinsamen Lebensabend in eurem neuen Zuhause in Istanbul. Gerade noch schien doch einiges klarer zu werden. Gerade noch warst du doch allmählich imstande, mit manchen Dingen endlich deinen Frieden zu schließen. Als Aisha dann, aber heute, am Mittag, noch einmal auf dem Parkplatz des Krankenhauses auftauchte, um mit dir unter vier Augen zu sprechen, da platzte dir der Kragen. »Fahr zur Hölle«, sagtest du zu Aisha, und »ich will dich nicht auf der Beerdigung sehen.« Nach all den Jahren, in denen sie sich versteckt gehalten hat, vor dir und Hussein, in denen sie euch nicht einmal rechtzeitig Bescheid gab, als Ahmed starb, sodass Hüseyin vom Tod seines Bruders erst nach dessen Beerdigung erfuhr. Nach all dem, was passiert ist, solle Aisha doch nun für immer genauso weitermachen und sich einfach nur von dir fernhalten, rietst du Aisha. Wärst du nicht völlig durcheinander und kaputt gewesen, du hättest am liebsten das hässliche Tuch von Aishas Kopf heruntergerissen und ihr 2, 3 Ohrfeigen verpasst. Sie hätte es verdient, Emine. Doch so bleibt dir nun nichts anderes übrig, als dich wie immer auf Allah zu verlassen und darauf, dass alle Sterblichen irgendwann büßen werden, für alle Herzen, die sie gebrochen und alle Leben, die sie zerstört haben. Sie ist sehr alt geworden, Aisha. Sie wirkte so zerbrechlich und weich, hatte von außen nichts mehr gemein mit der stolzen Schlange, die dich schon bei eurer allerersten Begegnung am Tag deiner Hochzeit in Unruhe versetzte. Zuerst mochtest du Aishas verschiedenfarbige Augen, eines hellbraun wie ganz dünner Tee, das andere grünlich mit braunen Mustern wie ein hübscher Frosch. Es war etwas Besonderes. Doch schon bald spürtest du diesen Blick, den sie dir immerzu zuwarf, das Giftige in ihm. Vielleicht lag es auch an Aishas Art, laut und bestimmt zu reden und immer gleich jeden Raum einzunehmen, in dem gerade kein Mann anwesend war. Im Nachhinein glaubst du, dass du damals vor 33 Jahren schon ahntest, dass Aisha etwas im Schilde führte. Aber vermutlich hast du gar nichts geahnt. Vermutlich hast du dich nur vor dem schönen Auge dieser fremden Frau gefürchtet, die viel älter und viel weiser war als du und die damals schon fast 10 Jahre mit Husseins großem Bruder Ahmed verheiratet war, aber ihm keine Kinder schenken konnte. Die beiden waren aus Österreich angereist, wo sie seit ein paar Jahren lebten, extra für die Hochzeit, obwohl man so etwas damals nicht machte. Die Hochzeiten zu jener Zeit waren ja eher bescheidene, kleine Dorffeste. Ja, sie gingen manchmal 3 Tage, aber nur, weil im Dorf sowieso niemand etwas Besseres zu tun hatte. Das war eben nicht so wie in Deutschland, wo jeder allein in seinem Zuhause sitzt und jede Geldmünze 3-mal umdreht und alle immer nur bei der Arbeit oder im Bett sind. Im Dorf waren ständig alle zusammen. So kommt es dir heute jedenfalls vor. Im Dorf feierte man gerne. Aber dass jemand extra aus dem Ausland anreiste und das bloß für eine Dorfhochzeit, das kannte man nicht. Und doch kamen Aisha und Ahmed und beschenkten dich mit 5 goldenen Armreifen. Aisha sagte, sie wolle sich bei dir um alles Wichtige kümmern, weil Hüseyin und Ahmed ja keine Schwestern hatten. Und so war es dann auch Aisha, die am Morgen nach der Hochzeit diskret dein Bettlaken wechselte, um nachzusehen, ob es blutig war. Im Jahr darauf, als du bereits hochschwanger warst, kamen Aisha und Ahmed schon wieder und brachten Geschenke mit. Kaffee und Cremes, Schokolade und Nylonstrümpfe. Ahmed musste wohl in der Fabrik in Österreich sehr viel Geld verdienen. Allein die Zugreise kostete doch sicher ein Vermögen. So sehr du dich über die mitgebrachten Dinge freutest, den Duft des Kaffees, die bunten Kosmetikverpackungen, warst du doch nicht glücklich darüber, dass Aisha und ihr grünliches Auge ausgerechnet jetzt aufgetaucht waren, als du so kurz vor der Geburt standst. Ohne deine Lippen zu bewegen, hast du wieder und wieder in deinem Kopf die Sure Al-Ikhlas wiederholt, wann immer du dich in Aishas Sichtfeld befandst. Was in dem kleinen Haus deiner Schwiegereltern, in dem du und Hüseyin mitwohntet, fast immer der Fall war. Gott sei Dank ging alles gut. Dieses erste Kind kam gesund zur Welt und alle im Haus, deine Schwiegereltern, Ahmed und Aisha, Hüseyin und du, freuten sich über das neue kleine Wesen unter euch. Du warst unheimlich müde, Emine, und du platztest vor Glück. Du wolltest das Kind jede Minute im Arm halten und an ihm riechen,
aber deine Schwiegermutter ermahnte dich, dass das für das Kind nicht gesund sei. Immer wieder nahm sie es dir weg und wickelte es ein, um es in seine Holzwiege zu legen. In der Nacht wachte das Kind nur ein, zweimal zum Trinken auf und Hüseyin erwachte dann gemeinsam mit dir, um das Baby zu streicheln und zu liebkosen, wie es sich am Tag im Beisein seiner Eltern nicht schickte. Immerzu sehntest du dich nach den Nächten, Emine, in denen ihr zu dritt im Bett lagt, im sanften Kerzenlicht und euer Glück kaum fassen konntet. Eure Zukunft lag noch vor euch. Deine stillen Gebete führtest du fort, solange Aisha noch im Haus war. Du wolltest so gern wissen, wann Aisha und Ahmed wieder abreisen würden, aber so etwas fragte man nicht. Und auch wenn Aisha 40.000 Mal am Tag Maschallah sagte, um dein Baby vor bösen Blicken zu schützen, gelang es dir keine Sekunde, Aishas Auge zu trauen. Dein Instinkt sagte dir, dass du dein Kind beschützen musstest, und dein Herz sagte dir, vor allem vor Aisha. Eines Nachts träumtest du, dass eine schwarze Schlange zu deinem Baby glitt, sich an dein Baby schmiegte und es plötzlich biss. Die Schlange hatte verschiedenfarbige Augen. Schweißgebadet wachtest du auf, Emine, und sahst sofort zur Holzwiege hinüber. Das Kind schlief tief und fest. Du hieltst deine Hand unter seine winzige Nase, um sicherzugehen, dass es atmete. Als du beim Frühstück hörtest, dass alle, bis auf deine Schwiegermutter, gemeinsam ins Nachbardorf gehen wollten, um Aishas großen Bruder zu besuchen, fragtest du, »Anne, warum gehst du nicht mit?« Man lasse eine Mutter mit ihrem Neugeborenen nicht allein, bis das Kind 40 Tage alt sei, erklärte deine Schwiegermutter. Du zeigtest auf dein Baby. Schau doch, wie gesund es ist. Uns geht es blendend. Die frische Luft wird dir guttun, Anne. Geh ruhig, sagtest du. Du sahst den Fünfen aus dem Fenster hinterher, bis sie zwischen den Pinien verschwunden waren, die nicht mehr von Schnee bedeckt waren, und gerade zu ihrem ausgeblichenen Grün zurückfanden. Du suchtest hastig nach Stift und Papier, Emine, schriebst das Wort Vollmacht nieder und überlegtest, was du früher immer für deine Tante geschrieben hattest, die nicht schreiben konnte und bei solchen Dingen auf deine Hilfe angewiesen war. Schließlich unterschriebst du das Papier mit Husseins Namen und zogst dir einen Mantel über. Mit dem warm eingepackten Kind auf dem Arm und den Papieren in der Manteltasche gingst du zu den einzigen Nachbarn hinüber, die ein Auto besaßen. Der älteste Sohn der Familie fuhr manchmal in die Stadt hinunter, wenn jemand aus dem Dorf dort Geschäfte zu erledigen hatte. Du warst in deinem ganzen Leben nur ein einziges Mal in der Stadt gewesen, Emine. Immer fuhren nur die Männer. Du überreichtest dem Nachbarsohn eine der Goldmünzen, die du zur Hochzeit bekommen hattest. Du sagtest ein paar Sätze, ganz klar und gerade und gar nicht so, als seist du von Angst besessen. Der Nachbarsohn schien sich zu freuen, aber nicht über das Gold, sondern über einen Grund, nach dem langen Winter endlich mal wieder in die Stadt zu fahren. Und ebenso seine kleine Schwester, die aufgeregt in ein Kleid schlüpfte und euch begleitete, damit das Ganze nicht nach etwas aussah, das es nicht war. Als du kurz vor Anbruch der Dunkelheit völlig erschöpft zurückkamst, stand Hüseyin schon vor dem Haus, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, sein ganzer Körper eine einzige angespannte Frage, wo du gewesen warst. Du strecktest ihm die Geburtsurkunde entgegen, die du nach langem Warten und Reden und Verhandeln in der Stadt ausgestellt bekommen hattest. Das Kind war da. Es war dein und Hüseyins Kind. Das hattest du schwarz auf weiß, Emine. Doch Hüseyin blickte an der Urkunde vorbei, auf das Kind in deinen Armen. Die Möwe über seinen Augen zog sich traurig zusammen. Anne? Sevda steht im Türrahmen. Du sitzt immer noch auf dem Boden, den Rücken zur Tür. Aber du siehst Sevdas Schatten, schmal und lang vor dir, auf die Sajada fallen. Ist es dein Blutdruck? Du nimmst den Zipfel deines Nachtkleids und legst ihn dir über die kalten Füße. Vorsichtig drehst du deinen Kopf und siehst Sevda an. Sie trägt einen rosafarbenen Pyjama und hat sich das lockige Haar hochgesteckt. Das Flurlicht strahlt um ihre Silhouette. Wie ein Engel sieht sie aus. Du nickst ihr zu, Sevda nickt zurück. Ich bringe dir ein Wasser, ja? Sie verschwindet wieder im Flur. Du nimmst dein Kopftuch ab und legst es dir über die Schultern. Es ist nicht dein Blutdruck, der dich zu Boden drückt, Emine, und auch nicht deine Trauer. Nein, es ist etwas anderes. Da sitzt du nun also wie so oft auf der Satschada und gibst dich deinen Erinnerungen hin, an damals, als... Ja, das erste Kind. Es hieß wie Sevda, aber niemand hat es je so gerufen. Deshalb hat dieser Name ihm nie gehört. Deshalb sagtest du nur O, wenn du von dem Kind sprichst. Oder besser, wenn du von ihm sprechen willst, aber das tust du ja niemals. Oder nicht ganz niemals. Über die Jahrzehnte hinweg tatest du es einige wenige Male mit Hüseyin. Aber diese Gespräche dauerten nie lange, weil jedes Mal Hüseyin schon bald erstarrte und kein Wort mehr herausbrachte und du nur noch schreie, Emine. Du gibst dich also wie so oft deinen Erinnerungen an O hin und daran, wie O aus deinem Leben gerissen wurde. Und findest dabei wie jedes Mal einen Schuldigen. Meistens ist es Aisha, manchmal Hüseyin, mal deine Schwiegermutter, Gott hab sie selig. Sie verlor zwar dir gegenüber nie ein Wort über die Sache, aber sie war damals dennoch da und hätte etwas tun können und hat es nicht getan. Aber wie dem auch sei, selbst wenn alle drei schuldig wären, weißt du doch insgeheim, dass du dich selbst niemals aus der Verantwortung wirst ziehen können. Auch wenn du damals kaum 16 warst, auch wenn du naiv und scheu und vielleicht selbst noch ein Kind warst, war O dennoch dein Kind. Du warst Onun Mutter. Und was auch immer Onna geschah, es war zuallererst deine Aufgabe, Onu zu beschützen. Halb Opfer, halb Mitschuldige, wie Perihan sagen würde? Nein, es gibt kein halbes Muttersein. Auch wenn du es bisher nie wahrhaben wolltest, hat sich diese Erkenntnis in den vergangenen Stunden in deinem Leib festgesetzt wie ein ausgewachsener Fötus. Die größte Schuld hast du selbst über dich gebracht, Emine. Und nichts wird daran jemals etwas ändern können. Hier, Anne. Sevda geht in die Hocke und reicht dir das Wasserglas. Saul Kzim. Du trinkst das Glas Schluck für Schluck, lässt dir Zeit dabei. Du spürst, wie das Wasser langsam durch deinen Körper rinnt, wie es den bitteren Knoten in deiner Brust löst, wie es dich reinigt, kühlt, sanfter macht. Sevda sitzt immer noch in der Hocke. Du siehst sie an. Sevda öffnet ihre Hand, um dir das leere Wasserglas abzunehmen, doch du stellst es auf den Boden. Du legst stattdessen deine Hand in Sevdas Hand. Sevdas Hand zuckt etwas zurück, aber du nimmst und streichelst sie. Sevda macht gar nichts, sieht nur zu Boden. Du streichelst weiter ihre Hand. Langsam sinkt Sevdas Kopf, kurz hebt er sich nochmal, widerstrebend, bevor er sich dann endgültig auf die Schulter ihrer Anne senkt und ihr Körper auf den Holzboden.